Die Lesung für heute steht im Philipperbrief im 4. Kapitel, die Verse 10 bis 23, und ihr könnt in euren Handzettel mitlesen. Ich habe mich im Herrn sehr gefreut, dass ihr eure Fürsorge für mich endlich wieder entfalten konntet. Ihr habt ja stets daran gedacht, hattet aber keine Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, weil mir etwas fehlt, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich kann bescheiden leben, ich kann aber auch im Überfluss leben. In alles und jedes bin ich eingeweiht, satt zu werden und Hunger zu leiden, Überfluss zu haben und Mangel zu leiden. Alles vermag ich durch den, der mir die Kraft dazu gibt. Doch ihr habt gut daran getan, meine Not zu teilen. Ihr in Philippi wisst ja selbst, dass am Beginn der Ausbreitung des Evangeliums, als ich von Makedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft hatte im Geben und Nehmen außer euch. Ja, dass ihr mich auch in Thessalonich das eine oder andere Mal unterstützt habt. Nicht, dass ich auf eure Gabe aus wäre, nein, ich suche den Ertrag, der euren Gewinn mehrt. Ich habe alles erhalten und habe nun mehr als genug. Ich bin mit allem versorgt, da ich von Epaphroditus eure Gabe erhalten habe. Einen lieblichen Duft, ein willkommenes, Gott wohlgefälliges Opfer. Mein Gott aber wird all euren Mangel beheben nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott aber, unserem Vater, sei Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Grüßt alle Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder und Schwestern, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, insbesondere die aus dem kaiserlichen Haus. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist.
Ja, vielen Dank, Magda, fürs Lesen. Ihr habt das wahrscheinlich am Ende gemerkt. Auf einmal kommen hier Grüße. Das heißt, wir sind ganz am Ende des Philipperbriefs. Nächste Woche geht es weiter mit einer Reihe, die Martin letzte Woche schon begonnen hat. Die vier Solas werden sie oft genannt. Allein die Schrift, allein der Glaube, allein die Gnade, allein Christus. Und das sind Slogans, wenn man so will, die seit Jahrhunderten die Kirche prägen, die protestantische Kirche, die aus der Reformation hervorgegangen ist. Und hier heute kommen wir zum Ende des Philipperbriefes. Ich muss sagen, die Woche war für mich etwas knapp in dieser Vorbereitung. Aber keine Angst, ich habe das alles fertig bekommen und ihr seht auch hier im Handzettel, es wie immer eine, wie nennt sich das denn auf Deutsch? Eine Gliederung, dankeschön. Mir fällt immer Outline ein und das passt nicht so richtig. Also eine Gliederung und da seht ihr unter Punkt 1 Süßigkeiten und Kondome. Das sind die zwei Begriffe, unter denen meine Woche angefangen habt, ob ihr es glaubt oder nicht. Und zwar war ich mit Johann, wo ist Johann dort drüben, am Montag auf der Vorstellungsstraße des Studentenrates. Es war so eine richtig interessante Erfahrung, wie wir mit Johann und dann noch von Marc, von der internationalen Studentengruppe, mitten zwischen muslimischen Gruppen, Anti-TTIP, Initiativen Greenpeace und diesen ganzen Gruppen als Leipzig English Church Werbung gemacht haben und Leute eingeladen haben. Jede Gruppe hat natürlich versucht, die Studenten irgendwie zu sich zu locken. Es gab Zuckerwatte von der SMD, der Studentenmission, es gab Waffeln von Campus für Christus und natürlich sonst noch jede Menge Süßigkeiten. Und als Johann und ich so an den Ständen vorbeigelaufen waren, da kam so auf einmal ein Ruf von links, hey, wollt ihr ein Kondom? Und wir haben dann erstmal Danken abgelehnt. Aber das war jedenfalls für uns so die Zusammenfassung der Vorstellungsstraße 2014-15. Natürlich gab es auch jede Menge Flyer. Dafür waren ja die Süßigkeiten und dergleichen da. Man will ja Werbung machen, man muss die Studenten bestechen, wenn man sie zu sich bringen will. Und Unser Flyer, der hat wie die Faust aufs Auge gepasst. Vorne war nämlich übergroßer Titel für heute drauf gedruckt. Das Geheimnis der Genügsamkeit. Könnt ihr euch das vorstellen? Überall Studenten, Süßigkeiten und Kondome und mittendrin wir mit dem Geheimnis der Genügsamkeit. Da fragt man sich echt, naja, ist ja eigentlich kein Wunder, dass Genügsamkeit ein Geheimnis bleibt, denn wer interessiert sich schon dafür? Genügsamkeit wird oft als Enthaltsamkeit und Askese verstanden, aber wenn wir uns überlegen, was Genügsamkeit eigentlich ist, dann sehen wir das im Bibeltext für heute ganz anschaulich definiert. In Vers 12 heißt es, ich kann bescheiden leben, ich kann aber auch im Überfluss leben. In alles und jedes bin ich eingeweiht, satt zu werden und Hunger zu leiden, Überfluss zu haben und Mangel zu leiden. Also der hier schreibt, das wisst ihr, das ist der Apostel Paulus, und das, was er hier schreibt, mag vielleicht so ein bisschen überheblich klingen. Aber das schauen wir uns dann später an, warum das nicht so ist. Aber es ist auf jeden Fall nicht weltfremd oder lebensfeindlich. Denn tatsächlich wertet Paulus Mangel nicht höher als Überfluss. Satt zu sein ist aber umgekehrt auch nicht wichtiger als Hunger zu leiden. Er hat in allem gelernt, bescheiden zu leben. Also wenn Paulus dort am Montag auf der Vorstellungsstraße gewesen wäre, dann hätte er zumindest nicht grundsätzlich Nein gesagt, zumindest zu den Süßigkeiten. Und ich gebe zu, auch wir hatten ein paar Bonbons, die Mark vorher besorgt hatte, die auch sehr schnell weggingen. Aber das Wichtige hier ist, Genügsamkeit ist nicht Askese, sondern Genügsamkeit, schaut euch das mal in Vers 11 an, Genügsamkeit ist die Fähigkeit, Vers 11, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. So drückt Paulus das hier aus, Vers 11. Paulus sagt, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Das heißt, Genügsamkeit muss man erst einmal erlernen. Es wird einem nicht in die Wiege gelegt, egal wo man geboren ist. Deutschland, Tansania oder hier in Philippi. Man muss Genügsamkeit erlernen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber die Tatsache, dass uns Genügsamkeit nicht in die Wiege gelegt ist, stellt uns vor ein großes Problem. Das ist Punkt 3 hier auf dem Handzettel. Genügsamkeit oder der Mangel an Genügsamkeit schafft ein Problem, denn wenn wir nicht lernen, genügsam zu sein, wenn wir nicht genügsam sind, ja, was ist denn das Gegenteil von Genügsamkeit? Was würdet ihr sagen? Gier, Völlerei, also das sind recht negativ besetzte Begriffe, aber wir müssen uns das klar machen, wenn in der heutigen Gesellschaft Genügsamkeit negativ besetzt ist, naja, das, sag ich mal, das Gegenteil von Genügsamkeit ist sicherlich keine Tugend, wenn man so will, keine positive Sache. Wer nicht genügsam lebt, der versucht einfach, mehr für sich herauszuholen. Und zwar auch, wenn es auf Kosten anderer geht. Das ist das Gegenteil von Genügsamkeit. Wenn man nicht zufrieden ist, Paulus sagt, ich bin zufrieden. Wenn man nicht zufrieden ist, will man mehr herausholen. Wovon man mehr will, ist dabei gar nicht so wichtig. Ob das jetzt mit den Süßigkeiten oder den Kondomen zusammenhängt, sei dahingestellt. In den seltensten Fällen geht es bei uns um Kleidung, Nahrung. Also das Nötigste, das Paulus hier im Gefängnis, der sitzt ja im Gefängnis, benötigt. Bei uns geht es normalerweise um Geld, Karriere, Spaß und Sex und dergleichen. Und der Ungenügsame, der will einfach mehr davon. Mehr als Gutes für die Umwelt und für ihn. Der Ungenügsame hat nämlich vermutlich nicht vergessen, dass wir als endliche Lebewesen in einer endlichen Welt leben. Mit endlichen Ressourcen, sondern er will sicher gehen, dass er von diesen endlichen Ressourcen so angenehm und gut leben kann wie möglich, auch auf Kosten anderer. Also Mangel an Genügsamkeit ist ein Problem. Einerseits für die Umwelt, das sehen wir aller Orten, und für andere, weil wir andere ausnutzen werden. Wenn wir immer mehr wollen, dann werden wir auf Kosten anderer leben. Aber das eigentliche Tragische ist, dass man letztendlich auch selbst daran Schaden nimmt. Damit meine ich gar nicht die Süßigkeiten und die Löcher in den Zähnen, sondern das unstillbare Verlangen nach mehr, das uns unseren inneren Frieden raubt. Ohne Genügsamkeit wollen wir Menschen nach einer Weile einfach immer mehr. Und damit wird Zufriedenheit zu einem Zustand, den wir vielleicht ganz temporär mal erreichen, der aber bald dem Verlangen nach mehr weichen wird. Ohne Genügsamkeit werden die besten Erfahrungen, die Erlebnisse, die uns erfüllen und durch die wir uns vielleicht lebendiger fühlen als jemals zuvor, einfach nur zum Maßstock, zum neuen Standard, den es zu übertreffen gilt. Und davon lebt die gesamte Werbebranche. Von unserer mangelnden Genügsamkeit und dem Verlangen nach mehr, nach besser, nach raffinierter, größer und dergleichen. Und daran nehmen wir Schaden, weil uns dieses Verlangen verzehrt wie eine Droge. Sie raubt unsere Ruhe so lange, bis wir das Bedürfnis doch für einen Augenblick befriedigen konnten, aber damit ist der Maßstab schon wieder etwas höher gesetzt. Und irgendwann sind wir an dem Punkt, an dem wir einfach mit nichts mehr zufrieden sein können. Und dann sitzen wir auf einem Scherbenhaufen. Zerstörte Umwelt, zerstörte Beziehungen mit anderen und ein unzufriedenes Selbst. Ohne Genügsamkeit. Das hört sich vielleicht etwas übertrieben an. Auf der Seite der Umwelt sehen wir zumindest, dass es nicht so weitergeht, wie wir momentan leben. Und daran sehen wir vielleicht auch, dass uns die Genügsamkeit eben nicht in die Wiege gelegt ist, sondern es ist eine Gefahr, dass wir ohne Genügsamkeit leben. Genügsamkeit erlernen. Das Gute in Vers 11 ist nämlich, dass Paulus gesagt hat, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Genügsamkeit muss man lernen, kann man aber auch lernen. Paulus musste dafür nicht an die Uni, sondern für ihn und für uns, so wie er das hier sagt, ist jede Lebenslage eine Gelegenheit, um Genügsamkeit zu lernen. Paulus sagt, wenn es mir an etwas mangelt, dann kann ich dadurch lernen, wie ich im Mangel genügsam und zufrieden lebe. Und auch wenn ich, wie hier in Deutschland, im Überfluss lebe, dann muss ich interessanterweise trotzdem erst noch lernen, wie ich hier eigentlich zufrieden sein kann. Das Verlangen nach mehr ist unabhängig vom Kontostand. Und deshalb müssen wir Genügsamkeit lernen. Und Paulus sagt hier mit großer Gewissheit, ich habe das gelernt, ich kann das, ich weiß, wie das geht. Und das ist nicht Überheblichkeit, sondern er hat es durchlebt. Er sitzt in Ketten im Gefängnis. Er weiß, wovon er spricht. Gerade hier sieht man, dass Paulus keinen Hauch von Unzufriedenheit zeigt, weil er einen inneren Frieden hat, weil er Genügsamkeit erlernt hat. In Vers 11 sagt er schon, dass ihm eigentlich nichts fehlt. Stell dich mal vor, der sitzt im Gefängnis. Sag nicht, dass mir an was fehlt. Das ist keine Ironie, das meint er ernst. Und in Vers 18, schaut euch das mal an, da sagt er, ich habe alles erhalten, habe nun mehr als genug, ich bin mit allem versorgt, da ich von Epaphroditus eure Gabe erhalten habe. Die Philippa, nur ganz nebenbei, die Gemeinde Philippi hat diesen Mann mit dem schön klingenden Namen nach Rom geschickt, um ihn dort, um Paulus dort im Gefängnis zu unterstützen, mit Nahrung, mit Kleidung, mit dem Notwendigsten. Also wir sehen an diesem Vers 18, dass Paulus dort im Gefängnis und in Ketten offensichtlich im Überfluss schwelgt. Oder eben nicht. An dieser Spannung, denke ich mal, erkennen wir das Potenzial der Genügsamkeit und warum es so lohnenswert ist, Genügsamkeit zu erlernen. Der Lohn der Genügsamkeit. Genügsamkeit lohnt sich, weil sie Zufriedenheit schafft, das haben wir schon in Vers 11 gesehen. Aber wir finden zusätzlich hier noch ein paar andere Gründe. Und zwar erstens, das sehen wir gleich, erstens bewahrt Genügsamkeit Beziehung und baut sie auf. Keiner will eine Beziehung mit jemandem, der die ganze Zeit mit Nehmen beschäftigt ist. Das wisst ihr selbst. Das macht schon unseren Kindern keinen Spaß, wenn jemand dauernd nur will, will, will. Und manchmal sind sie selbst so. Wer andauernd Forderungen stellt an andere, wer andauernd mit sich selbst beschäftigt ist, mit dem will niemand eine Beziehung haben. Und umgekehrt ist klar, wie sehr eine Beziehung bereichert wird, wenn sich beide Seiten um das Wohl des jeweils anderen kümmern. Denn erst auf dieser Basis kann ich doch jemandem überhaupt vertrauen, wenn ich weiß, der meint es gut mit mir. Und diese Beziehung hat die Gemeinde in Philippi mit Paulus. Also bei Paulus sehen wir eigentlich sogar noch mehr, muss ich sagen. Er sagt nicht nur, er ist nicht vom Nehmen besessen, sondern für ihn bedeutet Genügsamkeit, dass auch wenn er etwas von den anderen nimmt, Vers 17, dass er auch dann es nur nehmen wird, wenn es dem Geber nützt. Schaut euch mal Vers 17 an, da heißt es, nicht, dass ich auf eure Gabe auswähre, nein, ich suche den Ertrag, der euren Gewinn mehrt. Also entweder ist Paulus ein sehr guter Heuchler oder er hat tatsächlich eine Genügsamkeit erlernt, die es ihm auch in dieser schlimmen Lage im Gefängnis erlaubt, das Wohl und den Gewinn der anderen über das eigene zu stellen. Und stellt euch mal vor, wie unsere Beziehungen bereichert werden können und eine Tiefe annehmen können, die wir vielleicht vorher nie für denkbar gehalten hätten, wenn wir lernen, genügsam zu leben. Denn das heißt für Paulus auch, für das Wohl des anderen leben. An dieser Stelle lohnt es sich, den Hintergrund von Vers 17 etwas besser zu verstehen. Paulus sagt, es geht ihm um den Ertrag, der ihren Gewinn mehrt. Hier geht es um eine ganz konkrete Investition bei diesem Ertrag. Und zwar sehen wir das in Vers 15 und 16. Da sehen wir, dass keine Gemeinde mit ihm Gemeinschaft hatte im Geben und Nehmen außer euch. Also es geht um eine Partnerschaft, eine Gemeinschaft im Geben und Nehmen. Und das Ziel, das erfahren wir auch in Vers 15, ist die Ausbreitung des Evangeliums. Die Ausbreitung des Evangeliums ist das Ziel dieser Partnerschaft. Was ist das Evangelium? Die gute Botschaft, dass Gott Jesus Christus gesandt hat in diese Welt, um für unsere Schuld zu bezahlen. Und das müssen wir uns noch etwas genauer anschauen. Und dazu möchte ich einige Puzzlestücke aus dem, was wir bis jetzt schon gehört haben, zusammenfügen zu einem größeren Bild. Also das erste Puzzlestück finden wir in der Erkenntnis, dass Menschen Genügsamkeit erst erlernen müssen. Sie ist uns nicht in die Wiege gelegt. Das ist Puzzlestück Nummer 1. Das zweite Stück, das wäre der Scherbenhaufen, der Schaden, der unsere fehlende Genügsamkeit anrichtet. Bei manchen mag dieser Scherbenhaufen etwas kleiner sein, bei anderen etwas größer. Aber Tatsache ist, wir alle haben Schaden angerichtet, indem wir auf Kosten anderer gelebt haben. Das dritte Puzzlestück, das vervollständigt das Bild so ein bisschen, aber eins fehlt da noch, und wir erkennen, dass wir Schuld auf uns laden. Und zwar Schuld vor Gott, der wie ein liebevoller Vater mit ansehen muss, wie die Stärkeren in dieser Welt, die Wohlhabenden, es sich erlauben können, auf Kosten der Schwächeren ein möglichst angenehmes Leben zu führen. Und dadurch laden wir Schuld auf uns. Gott sagt, das ist nicht okay. Das sind die drei Puzzlestücke. Mangel an Genügsamkeit, Scherbenhaufen, Schuld vor Gott. Genügsamkeit ist also nicht nur etwas Lohnenswertes, sondern fehlende Genügsamkeit hat ernste Konsequenzen. Für unsere Beziehung mit der Umwelt, Beziehung zu anderen und unsere Beziehung zu Gott in erster Linie. Er wird nicht endlos zuschauen, wie wir das kaputt machen, was er in Liebe erschaffen hat. Hier sehen wir also, dass Genügsamkeit überhaupt erst die Voraussetzung ist, für eine gute Beziehung mit Gott. Wo Genügsamkeit fehlt, da ist die Beziehung gestört oder sogar zerstört. Und Vergebung und Versöhnung werden notwendig, um die Beziehung wieder ins rechte Lot zu bringen. Und hier kommt jetzt das Evangelium rein. Erinnert euch, Paulus und die Gemeinde in Philippi hatten eine Partnerschaft, die mit der Ausbreitung des Evangeliums beschäftigt war. Und das Evangelium ist das letzte und entscheidende Stück in diesem Puzzle, wenn man so will. Wie gesagt, es ist die gute Nachricht, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, um Versöhnung und Vergebung zu ermöglichen. Möglich wird das, weil Jesus als einziger Mensch in der richtigen Beziehung mit der Welt gelebt hat. Und viel wichtiger, in der richtigen Beziehung mit Gott. Wenn man so will, ist er der einzige Unschuldige in dieser Welt. Und Jesus hat auch ganz klar das größte Problem der Menschheit erkannt, nämlich die Schuld der Menschheit vor Gott. Und dadurch hätte Jesus sich vielleicht angewidert abwenden können, wenn man so will. Er hätte sich, so wie in manchen anderen Weltanschauungen, durch Meditation der Welt entziehen können. Aber so egoistisch war Jesus nicht. Sein Ziel war es, der Menschheit das zu geben, was sie am dringendsten braucht, nämlich Vergebung und Versöhnung mit Gott. Und an der Art und Weise, wie er das erreicht hat, merkt man schon wieder, dass Jesus anders tickt, anders denkt als wir. Er hat nämlich unser größtes Problem aus der Welt geräumt, indem er der Menschheit etwas geschenkt hat. Nicht etwas, sondern sich selbst. Sein eigenes Leben. Wer auf Kosten anderer lebt und wer keine Beziehung zu dem hat, der Leben schenkt, von dem wird Gott irgendwann das Leben zurückfordern. Wir brauchen jemanden, der sein Leben statt unserem geben wird und damit die Schuld aus dem Weg räumt, um einen Neuanfang zu ermöglichen. Und genau das hat Jesus getan, als er am Kreuz für uns starb. Also in Jesus sehen wir ein Verhalten, das unsere Kategorien gerade von Genügsamkeit vollkommen sprengt. Jesus nimmt nur nicht, sondern er gibt auf die großzügigste Art und Weise. Jesus kann selbstlos alles aufgeben, sogar sein eigenes Leben, wenn es anderen hilft. Und Paulus hat sich hier offensichtlich selbst etwas von Jesus, für den er unterwegs ist, abgeschaut. Denn auch ihm geht es nicht um sein eigenes Wohlergehen, sondern um den Gewinn für andere. Irgendetwas hat Paulus, wie auch Jesus, in die Lage versetzt, ein vollkommen selbstloses Verhalten an den Tag zu legen. Ein Verhalten, das vom Standpunkt kühler Logik überhaupt keinen Sinn macht. Denn wer würde denn geben, wenn er nicht nehmen könnte? Sowas passiert höchstens im Kino. Aber gerade daran sehen wir auch, dass Genügsamkeit, dass der vermeintliche Mangel an Logik irgendwie auch attraktiv ist. Die Idee, dass jemand ganz ohne Hintergedanken andere beschenkt, die hat ihre eigene Anziehungskraft. Zumindest solange man sich im Sessel flätzt mit Popcorn in der Hand. Wenn wir uns dann natürlich im real existierenden Leben mit realen Kosten für die Verwirklichung dieser Idee wiederfinden, dann greift doch schnell unser gesunder Menschenverstand wieder. Aber wäre es nicht genial, wenn wir die Anziehungskraft dieser Idee der Genügsamkeit im wirklichen Leben bewahren könnten, so wie Jesus Christus? Und Paulus würde sagen, ja natürlich, so lebt er ja auch. Sonst würde er kaum dort im Gefängnis sitzen, wegen dieser Botschaft, die ja für andere da ist und nicht für sich. Zwei Dinge befähigen und motivieren Paulus und Jesus, diesen Schritt zu gehen und genügsam zu leben. Den ersten sehen wir in Vers 13. Davor hat Paulus gerade noch vom Überfluss und dem Mangel gesprochen, in dem er gelernt hat zu leben. Und dann kommt sein Fazit in Vers 13. Alles vermag ich durch den, der mir die Kraft dazu gibt. Die Rede ist von Gott, und zwar dem Gott, den er durch Jesus Christus kennengelernt hat. Alles vermag ich durch den, der mir die Kraft dazu gibt. Indem Paulus sich all diesen Situationen ausgesetzt hat, hat er die Kraft Gottes erfahren dürfen und auch tatsächlich erfahren. Paulus hat diese Fähigkeit nicht selbst, sondern Gott hat sie ihm geschenkt. Gott wirkt in ihm, dass er in jeder Lebenslage zufrieden sein kann. Die Kraft Gottes befähigt ihn, das heißt, er ist unabhängig von äußeren Einflüssen. Mangel, Hunger, Überfluss, für ihn vollkommen irrelevant. Solange Gott in ihm wirkt, durch ihn wirkt und er diese Kraft für das Wohl der anderen einsetzt. Wichtiger als den eigenen Mangel zu stillen, was ja für uns oft im Zentrum steht, ist diese Fähigkeit, denke ich, im Mangel zufrieden vor Gott zu sein. Das musste Paulus erst lernen, so wie er es hier geschrieben hat. Er musste den Schritt wagen, aber der Schritt hat sich für ihn gelohnt. Denn was er gelernt hat, das hat ihn frei gemacht. Das hat ihn stark gemacht. Und deshalb kann er sagen, alles vermag ich durch den, der mir die Kraft dazu gibt. Alles. Das war die Kraft Gottes, die Paulus befähigt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Zweitens sagt er in Vers 19, diesmal als Zusage für die Gemeinde in Philippi, die unter großem Druck steht, mein Gott aber wird all, wieder so ein All, wird all euren Mangel beheben nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Er spricht ihnen den Reichtum Gottes zu, der ihren Mangel beheben wird. Wie sollen wir das verstehen? Werden die Leute von jetzt an in verlängerten Limos durch Philippi fahren mit von Luxusvilla zu Luxusvilla und ihr Leben genießen? Das hört sich natürlich cool an, aber das ist doch eher unwahrscheinlich, denn die Kraft Gottes hat Paulus ja auch nicht dazu befähigt, Leid und Mangel zu vermeiden, sondern gerade in solchen Lebenslagen noch Zufriedenheit zu verspüren. Genauso wenig wird Gottes Reichtum uns materiell reich machen, denn dadurch würde uns ja direkt die Gelegenheit fehlen, Genügsamkeit zu erlernen. Das macht keinen Sinn. Ich denke, gerade für uns Wohlhabende muss materieller Mangel kein wirklicher Mangel sein, sondern wird Geschenk für solche sein, die bei Gott in die Schule gehen wollen, um genügsamer zu leben. Wenn es uns an etwas mangelt, dann ist es auch eine Gelegenheit, Gottes Reichtum, aus Gottes Reichtum zu erhalten. Also klar ist, es geht hier nicht unbedingt um materiellen Reichtum, sondern zuerst um das, was uns in Gottes Augen fehlt. Und das kann vieles sein. Es kann das Grundlegendste sein, Nahrung und Essen und Wohnung. Es kann aber auch die Angst vor unserer Endlichkeit sein, die Angst vor dem Sterben und dem Tod, die uns die Ruhe raubt. Vielleicht ist es das Vertrauen in Gott, die Beziehung mit Gott. Uns fehlen viele Dinge. Die Genügsamkeit angeschlossen. Aber egal, was es uns in Gottes Augen mangelt, Gott verspricht hier, dass er diesen Mangel beheben wird. Nicht unbedingt, wie wir es uns vorstellen, denn Genügsamkeit heißt eben auch anzunehmen, dass Gott besser weiß, was wir brauchen als wir selbst. Wenn wir dieses Vertrauen nicht aufbringen, Gott gegenüber, dann werden wir auch ihm nicht vertrauen, dass er uns mit dem versorgt, was wir am nötigsten haben. Paulus war davon überzeugt, dass Gott seinen Mangel beheben wird aus seinem Reichtum und dass Gott mit seiner Kraft in ihm wirkt. Und deshalb konnte er in den schlimmsten Lebenslagen frei und zufrieden leben. Aber ihr seht hier auch in Vers 19, dass dieser Reichtum nur an einem Ort zu finden ist. In Christus Jesus. Nur wer Vergebung und Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus angenommen hat, kann diese Kraft erleben, kann aus diesem Reichtum schöpfen. Das heißt, wir müssen uns entscheiden, ob wir diese Vergebung und Versöhnung mit Gott annehmen wollen. Ich möchte mit einem Zitat abschließen, der uns zum Mut aufruft, Mut zur Genügsamkeit. Ich gebe zu, dass mir der Quellennachweis fehlt, aber ich will es trotzdem vorlesen. Ich hoffe, ihr findet es hilfreich. Es geht um eine Kultur der Genügsamkeit. Und dazu heißt es, Kultur erfordert immer wieder die Entscheidung, so oder so nicht. Sie fordert den Mut zum Anderssein. Genügsamkeit schafft eine neue Freiheit. Als innere Freiheit macht sie frei von Angst, unnötigem Besitz und haben wollen. Als äußere Freiheit eröffnet sie einen Gestaltungsraum in sozialer Gerechtigkeit. Und dem möchte man natürlich hinzufügen, Genügsamkeit bedeutet auch, dass wir uns mit dem zufrieden geben, was Gott uns, was Gott uns beschenkt. Genügsamkeit lohnt sich, weil sie uns ermöglicht, in einer gesunden Beziehung mit der Welt, mit anderen und mit Gott zu leben. Aber diese Kultur der Genügsamkeit werden wir nur dann entwickeln, wenn wir so wie Paulus aus der Kraft und dem Reichtum Gottes leben. Ob wir das möchten, das muss jeder Einzelne für sich selbst entscheiden. Falls jetzt noch Fragen sind, können wir einen Moment damit zubringen, die ganze Sache zu diskutieren. Vielleicht habt ihr auch einfach Anmerkungen. Jetzt ist die Gelegenheit dazu.